Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Krieg in der Ukraine betrifft auf gewisse Art und Weise die ganze Welt. Wir zum Beispiel über Getreidelieferungen reden, aber betrifft neben der Ukraine und Russland natürlich, was die Nachbarländer angeht, unter anderem auch Belarus. Darüber wird immer wieder geredet. Und heute ist es 3 Jahre her, dass sich dort Lukaschenko wieder zum Präsidenten erklärt hat nach einer massiv gefälschten Wahl. Wir erinnern uns, es gab danach Proteste in Minsk und in anderen Städten des Landes, die aber brutal niedergeknüppelt wurden. Wir wollen diesen Jahrestag dieser Wahl zum Anlass nehmen, um im Zusammenhang auch mit der Ukraine auch darüber zu reden mit unserer langjährigen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt, die von Berlin aus weiter in die Lage beobachtet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe diese Proteste erwähnt, die waren sehr mutig, aber sie wurden auch extrem niedergeknüppelt, wirklich damals. Was ist von diesen Protesten geblieben?
Ja, sehr wenig, denn sehr, sehr viele Menschen sind hinter Gittern. Die Menschenrechtsorganisation Vjasna zählt heute 1.494 politische Gefangene, darunter zum Beispiel der Friedensnobelpreisträger Ales Bialyatsky. Einige gerade prominente Gefangene sind seit Monaten verschwunden, zum Beispiel die Musikerin Maria Kolesnikova. Das war ja eine der drei starken führenden Frauen der Opposition. Von ihr gibt es seit letztem Februar kein Lebenszeichen. Also es gibt eine weiterhin massive, große Welle von Repressionen und es gibt wenig Informationen über die Stimmung in der Gesellschaft in Belarus. Die deutsch-schweizerische Menschenrechtsorganisation Liberico hat dennoch jetzt auch zum Jahrestag Stimmen aus Belarus gesammelt und zitiert zum Beispiel die Mutter eines politischen Gefangenen, die immer noch im Land ist. Sie sagt, Belarus im Jahr 2023 sei wie ein brennendes Moor. Du kannst die Flammen nicht sehen, aber deine Beine brennen und einen Augenblick später kann alles in Flammen stehen. Und Liberico zitiert auch die Ehefrau eines politischen Gefangenen, die allerdings im Exil lebt. Sie sagt, das Potenzial der Proteste sei immer noch lebendig. Die Belarussen hätten ihre Hoffnung nicht verloren und nicht kapituliert. Es ist aber so, dass eben die aktiven Menschen vor allen Dingen im Exil sind und sie engagieren sich vor allen Dingen für die Ukraine, weil sie eben sagen, ohne einen Sieg der Ukraine gibt es kein freies Belarus.
Ohne Unterstützung Russlands, ohne Unterstützung Putins hätte Lukaschenko sich nicht an der Macht halten können. Deshalb steht er auch bedingungslos an der Seite Putins oder fast. Denn einen richtigen Kriegseintritt Belarus in den Ukraine-Krieg gab es noch nicht. Es wird aber immer wieder darüber spekuliert. Wie wahrscheinlich ist für Sie ein solcher Eintritt und wie gefährlich wäre der für die Ukraine, aber auch für die NATO?
Also Lukaschenko hat tatsächlich immer wieder gesagt, er wolle keine belarussischen Soldaten in die Ukraine schicken. Aber es gibt natürlich diverse besorgniserregende Entwicklungen. Die Atomwaffen, die aus Russland nach Belarus verlegt wurden, dann die Wagner-Kämpfer, angeblich sind mehrere tausend inzwischen in Belarus und gerade gestern gab es die Meldung einer oppositionellen Monitoring-Gruppe über den Bau eines weiteren Lagers für 1.000 Mann und zwar dicht an der Grenze zur Ukraine, nur 40 Kilometer entfernt. Und dann gibt es ja die beunruhigende Rhetorik auch Lukaschenkos gegenüber der NATO. Die NATO wolle Belarus überfallen und es gibt auch mehr als Rhetorik, die belarussischen Hubschrauber über polnischem Grenzgebiet jetzt vor wenigen Tagen. Und das führt auch zu Reaktionen bei den NATO-Nachbarn. Polen und Litauen verstärken jetzt ihre Truppen nahe der Grenze zu Belarus.
Jetzt schauen wir aber doch wieder in die Ukraine. Was hat sich im Krieg entwickelt? Was ist passiert in den letzten 24 Stunden?
Ja, da gibt's nicht viele Nachrichten vom Kampfgeschehen. Eine kommt aus Moskau heute Nacht. Da hat es erneut einen Drohnenangriff gegeben auf die Stadt oder den Versuch. Laut Bürgermeister Sabjanin wurden 2 Drohnen abgewehrt im Anflug auf Moskau. Wir erinnern uns, vor 10 Tagen etwa gab es ja mehrfache Angriffe auf den Hochhauskomplex Moskau City im Zentrum der Stadt. Von der Front in der Ukraine gibt es wenig Neues. Es gibt aber eine interessante Meldung aus dem Süden. Die kommt von mehreren russischen Kriegsbloggern. Demnach sollen die Ukrainer Fuß gefasst haben auf der östlichen Seite des Flusses Dnipro, also auf dem russisch besetzten Ufer. Das ist die Rede von 7 ukrainischen Booten. Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung dort sagt allerdings, die Ukrainer dort seien vernichtet worden. Es ist schwer zu beurteilen, was genau geschehen ist. Allerdings die Experten des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien ISW, die bewerten das Ganze vorsichtig. Sie sprechen eher von einem ukrainischen Überfall als von einer größeren Operation.
Womit wir bei der Frage wären, wie erfolgreich eigentlich die ukrainische Gegenoffensive ist, nicht sehr, war bei CNN jetzt zu hören. Der Erfolg sei bisher ernüchternd und diese Gegenoffensive sei wahrscheinlich nicht in der Lage, den Lauf des Konflikts zu verändern. Höre ich jetzt auch bei CNN nicht das erste Mal. Halten Sie das für eine treffende Einschätzung?
Ja, es mehrt sich tatsächlich die Skepsis, dass den Ukrainern ein Durchbruch gelingen kann, weil die russischen Verteidigungslinien eben sehr, sehr stark sind. Dreifach und gerade im Süden sind sie stark und genau da liegt eben die Hauptstoßrichtung der Ukrainer. Jetzt gab es gestern von einem Militärsprecher der Ukrainer über die Front am Süden eine Äußerung, man habe die erste, also gerade mal die erste Verteidigungslinie erreicht. Es ist aber dann auch unklar, ob die Ukrainer das halten können, denn sie müssen weiter Minen räumen, werden dabei eben aus der Luft angegriffen von russischen Hubschraubern zum Teil und die Ukrainer haben dem nichts entgegenzusetzen. Es gibt eine Meldung heute vom Kiew Independent, die sprechen von einer neuen Phase der Gegenoffensive. Die Ukrainer würden jetzt auch ihre trainierten, im Westen ausgebildeten Reserven einsetzen. Das sei eigentlich für spätere Aufgaben geplant gewesen. Da kann man sich jetzt auch überlegen, heißt es, es gibt eine neue Phase, einen neuen Sturm oder heißt es schlicht, die bisherigen ukrainischen Truppen packen es nicht. Deswegen müssen also diese gut ausgebildeten Leute früher eingesetzt werden. Das ist alles relativ schwer, was erfolgreich läuft. Das ist tatsächlich, dass die Ukrainer durch gezielte Angriffe eben auf die Logistik den Nachschub der Russen erschweren, wie zuletzt durch die Angriffe auf die verschiedenen Krimbrücken.
Aktuelle Informationen im Deutschlandfunk Kultur von Gesine Dornblüt.